Ich würde super gerne in einer Beziehung mich verbunden fühlen und trotzdem aber gleichzeitig auch das Gefühl haben, dass ich frei bin. Ich hätte gerne beides.
Hallo, herzlich willkommen zu Stahl aber herzlich. Und heute ist die Carla bei mir. Und Carla ahnt schon, dass sie unter Bindungsangst leidet und bringt sogar für sich schon eine ganz gute Analyse mit. Und trotzdem ist sie doch auch so identifiziert mit ihrem Muster, dass sie sich dann doch immer wieder fragt, ist das jetzt wirklich Bindungsangst oder ist es nicht die richtige? Was ist da überhaupt los? Und sie würde das alles ganz gerne mal mit mir sortieren. Und genau das werden wir tun. Hallo, liebe Carla, herzlich willkommen.
Hallo, Steffi. Danke, dass ich da sein darf.
Sehr, sehr gerne. Gut, über was möchtest du gerne mit mir sprechen?
Meine Themen sind vermutlich Bindungsangst und Selbstwert. Da ist einerseits in mir ein Wunsch nach Nähe, nach Bindung und andererseits aber auch eine Angst vor Vereinnahmung und zu viel Stress. Mhm. Und das zeigte sich bisher darin, dass ich mich zum einen immer wieder in Frauen verliebt habe, die vergeben waren, also nicht oder eingeschränkt zur Verfügung standen. Und zum anderen war ich in zwei Frauenbeziehungen, die aber nicht lange hielten, so 1-2 Jahre.
Weil?
Weil mir das starke Verliebtheitsgefühl fehlte. Ach. Und weil es Dissonanzen gab, also es nicht wirklich passte. Und ich vermute dahinter ein Muster, so oft wie mir das passiert ist. Ja, also diese fehlende emotionale Verfügbarkeit und diese fehlende Nähe kenne ich von meiner Mutter. Mhm. Und die Angst vor Vereinnahmung, vor Kontrolle, Bedrängnis kenne ich von meiner Oma. Und aktuell lerne ich gerade eine Frau kennen, eine Single-Frau, die auch eine ähnliche Bindungsproblematik hat. Und ich würde mir wünschen, dass dieses alte Muster hier nicht überlagert. Und wenn, dass ich Handlungsstrategien habe oder dass ich sinnvoll und konstruktiv damit umgehen kann.
Okay, also du hast das ja eigentlich im Grunde schon sehr gut für dich reflektiert. Bringst auch schon viele rote Fäden mit von deiner Mutter und von deiner Großmutter. Und was du ja beschreibst, ist ja das, was ganz viele Menschen mit so einer bindungsängstlichen Thematik kennen. Den oder in dem Fall die sie haben können, ist irgendwie nicht so spannend, da ist man nicht so verliebt. Fehlt es irgendwie an Gefühl und da, wo es schwierig ist und die so ein bisschen unerreichbar sind, die fühlen sich dann wie die große Liebe an, die man unbedingt haben muss. Ja, und das ist dir ja mehrfach passiert. Mhm. Also entweder verliebt, warst du verliebt, aber die Frau wollte sich nicht richtig an dich binden, wenn ich das richtig verstanden habe. Oder eine wollte sich an dich binden und dann fandst du die nicht so spannend und hast dann wahrscheinlich da auch das Haar in der Suppe gefunden.
Mhm. Genau, ja. Ja, die waren auch letztlich gar nicht, also die Frauen, die ich mich so verliebt habe, die waren ja in einer Beziehung, ne? Also die waren gar nicht wirklich frei und auch hetero zum Teil. Und ja, also das war ein richtig, richtig starkes Soggefühl, kann ich schon sagen. Klar. Also das hat mich total vereinnahmt. Mhm. Also es war wirklich richtungsweisend. Also ich konnte eigentlich gar nicht mit meinem Verstand irgendwie was ausrichten. Also so fühlte sich das für mich an.
Ja, was die Carla hier beschreibt, das kennen ganz, ganz viele Menschen. Die allermeisten Menschen, denke ich, erleben das mindestens einmal im Leben, dass man so unsterblich verliebt ist und diese Liebe aber nicht so richtig glücklich ist und man vom Kopf her auch weiß, das kann nicht funktionieren oder das wird höchstwahrscheinlich nicht funktionieren. Auf jeden Fall ist es irgendwie schwierig. Und dass gerade bei diesen schwierigen Kandidaten und Kandidatinnen die Liebesgefühle irgendwie explodieren und man einfach nicht aus der Nummer rauskommt. Und das ist so heimtückisch, weil das hat ganz, ganz viel mit Dopamin im Kopf zu tun. Weil alles das, was wir nicht sicher haben, wonach wir uns aber sehnen und was wir gerne sicher hätten, führt zu einer krassen Dopaminausschüttung im Gehirn, weil Dopamin ist eben nicht nur das Hormon, was ausgeschüttet wird bei Glückszuständen, sondern vor allem dann ausgeschüttet wird, wenn wir irgendetwas haben wollen, was außerhalb unserer Reichweite liegt, ja? Und sei es nur das Stück Schokolade, das irgendwo in der Küche liegt und wir müssen uns jetzt aber von der Couch erheben, um in die Küche zu gehen, um diese Schokolade zu bekommen. Auch dafür braucht es so einen kleinen Dopaminstoß, damit wir überhaupt in Bewegung geraten. Und umso mehr Dopamin wird natürlich dann bei ganz wichtigen Objekten ausgeschüttet, wie zum Beispiel ein Liebesobjekt, weil das hat ja noch eine viel, viel höhere Bedeutung und das eben auch in Kombination eben häufig auch mit dieser Selbstwertthematik von sich überzeugen zu wollen, da wird dann so viel Dopamin ausgeschüttet und dieses Dopamin bewirkt eben, dass dieses Liebesobjekt wahnsinnig idealisiert wird. Das ist auch so ein Teil der Evolution, die Idealisierung von Objekten in der Ferne, damit wir Menschen überhaupt die Motivation und den Schwung haben, uns das zu nehmen, was wir zum Leben brauchen. Ja, das ist eine Riesenmotivation mit diesem Dopamin und führt eben, wie gesagt, zu dieser Idealisierung, aber eben auch zu ganz, ganz großer, eben auch erotischer und sexueller Leidenschaft. Und das ist echt heimtückisch. Und wenn ihr das von euch kennt, macht euch immer wieder bewusst, ich leide im Moment an einer temporären Hormonvergiftung. Das schafft schon ein bisschen Abstand. Und trotzdem, Hormone hin und her, geht es ja nicht jedem Menschen so, sonst würden sich ja überhaupt keine Paare mehr finden, ne? Dass sie sich nur in die verlieben, die nicht zu kriegen sind. Mhm. Das heißt, da ist ja trotzdem noch eine bindungsängstliche Problematik und die hast du ja im Grunde auch schon beleuchtet, weil du sagst, da gibt es rote Fäden in meiner Kindheit, von meiner Mutter habe ich zu wenig Liebe erfahren und meine Oma hat mich eher zu viel vereinnahmt. Mhm. Und in beiden Fällen scheint es ja noch irgendwie identifiziert zu sein. Denn ganz hart und grob gesprochen, einfach nur um es auf den Punkt zu kriegen, was hat deine Vergangenheit mit der Gegenwart zu tun? Heute bist du groß, also bräuchtest du dich ja weder um deine Mutter noch um deine Oma zu scheren.
Jo.
Aber irgendwie scheinen dich ja beide noch im Griff zu haben. Inwiefern spürst du da diese tiefen Spuren deiner frühkindlichen Prägung? Inwiefern steuern die dich noch?
Tja, das ist eine gute Frage, Steffi. Also meine Vermutung ist so ein bisschen bei den Frauen, die vergeben waren. Also irgendwas in mir wollte gerne, dass die sich trennen für mich. Dass die, also so nach dem Motto, welcher bin ich's wert, solche Hürden in Kauf zu nehmen und neu anzufangen mit mir und so einen hohen Preis zu zahlen. Also es klingt jetzt krass, aber also irgendwas in mir wollte das. Und ich kannte ja diese ungünstigen Rahmenbedingungen. Ne? Und
also du wolltest unbedingt von dir überzeugen.
Ja, gewinnen. Ja, ich wollte sie für mich gewinnen. Ja. Und als das nicht passiert ist, da ging es mir echt schlecht. Also ich fühlte dann schon so einen Zurückweisungsschmerz. Also ich fühlte mich ohnmächtig und auch nicht an erste Stelle kommen, was ich auch nicht war. So. Und ich habe da schon auch lange dran zu knabbern gehabt, muss ich sagen. Also ja.
Also wenn ich es jetzt mal sehr zugespitzt formulieren würde, würde ich sagen, im Grunde genommen hast du ja nicht um die Frau gekämpft, sondern um deinen Selbstwert.
Mhm. Vermutlich, ja.
Weil du wolltest ja von dir überzeugen und das noch mit einer Hürde, dass sie für dich jemand anders verlassen, also dass du so viel toller bist als die anderen. Du hast dich also auch noch in eine Konkurrenzsituation gesetzt.
Also die Messlatte hing schon ziemlich hoch, ne? Auch hetero, also das ist ja schon
noch die nächste Messlatte. Also wenn du denn aber so sehr von dir überzeugen willst, was in dir braucht das denn? Dass du so von dir überzeugen willst und musst, müsst ja eigentlich ein Selbstbild lauern oder ein Selbstwertgefühl von, eigentlich bin ich ja gar nicht so toll.
Ja, also ich kann mir vorstellen, dass, also zu Hause hatte ich auch nicht das Gefühl, dass ich an erster Stelle stand. Ne? Also meine Mutter war ziemlich überfordert, gestresst, mit sich beschäftigt und mit ihren Verpflichtungen. Und hat auch ganz oft Nein gesagt, wenn es um meine Bedürfnisse und Wünsche ging. Also es gab immer Gegenwind, immer. Also es war immer Theater, wenn ich mich mit Freundinnen treffen wollte oder wenn ich zu den Pferden wollte oder was auch immer. Also es war immer schwierig. Ne? Und ja, also war immer ein Kampf irgendwie für mich.
Also kennst du die Situation unheimlich gut für dich, um Aufmerksamkeit zu kämpfen und Gehör zu finden?
Glaube ich schon, genau. Also bei meiner Oma war es anders. Also wir wohnten in einem Dreigenerationshaus. Meine Eltern, mein Bruder unten und ich war oben bei meinen Großeltern dann später. Und meine Oma war quasi das Pendant. Also sie hat mich quasi umgarnt und sich gekrallt. Ich war das erste Mädchen. Und ich wollte immer ein Mädchen, drei Jungs. Und ja, und da habe ich halt auch sehr viel bekommen von ihr. Also sie hat mich wirklich bemuttert, umsorgt. Also das, was ich von meiner Mutter nicht so gespürt habe. Und ja, wobei es, also ich fühlte mich da schon wirklich, es war auch, sie war der Clan-Oberhaupt meiner Großmutter, ne? Also die hat das Sagen im Haus. Ja, und zwischen meiner Oma und meiner Mutter war es nicht gut mit dem im Verhältnis. Also meine Oma hat schon ziemlich Druck gemacht auf meine Mutter. Also es ist die Mutter meines Vaters. Genau, und ja, und das war auch schön, irgendwie von meiner Oma so umgarnt zu werden, ne? Und ich hatte Narrenfreiheit und auf der anderen Seite aber wieder war meine Oma dann schon sehr übers Ziel hinausgeschossen. Also da fehlte wirklich das Maß irgendwann, weil sie auch übergriffig wurde.
Was heißt das?
Also sie ist in mein Zimmer gekommen, als ich noch geschlafen habe, hat die Blumen gegossen, obwohl die eigentlich nass waren, und hat sich dann auf mein Bett gesetzt und hat sich dann so über mich gebeugt und mich angeschaut und wollte, dass ich aufstehe, dass ich zu ihr komme, dass ich aufstehe. Und das fand ich total schrecklich. Mhm. Also es war einfach too much. Also es hat mich irgendwann auch total wütend gemacht. Oder sie ist ins Bad gekommen, hat nicht angeklopft. Ja, und sie wollte einfach, dass ich in ihrer Nähe bin, ne? Und das war so eine Bedürftigkeit, die ich da spürte. Also das war einfach nicht Oma-gemäß. Und also schon, wenn ich nach Hause bin, dann habe ich mich die Treppe hochgeschlichen und dachte so, oh Gott, wie kommst du denn jetzt hier an der Küche vorbei? Nur, dass sie dich nicht bemerkt. So. Und dann stand sie aber dann schon wieder im Zimmer. Also es war mir einfach zu viel.
Ja, sie hat ganz schön Grenzen verletzt, ne?
Grenzverletzung, ich glaube, das ist auch ein Thema, ja. Ja, ja, genau. Und ich war dann schon, ich habe mich weggebissen. Also ich war dann wirklich, ich habe versucht, mich da frei zu boxen. Und ja, also es war eine sehr große Ambivalenz zwischen mir und meiner Oma. Also einerseits fühlte ich mich hingezogen, ja, weil sie ja auch viel Gutes für mich getan hat und mich auch verteidigt hat vor meinen Eltern. Ja, und auf der anderen Seite aber, ja, war sie aber so vereinnahmt, ne?
Ja. Also hast du weder bei deiner Mutter noch bei deiner Oma Bindung als etwas erlebt, wo man einerseits wirklich in Verbundenheit ist, mhm, und auf der anderen Seite irgendwie auch man selbst sein kann, mhm, und darf.
Ganz genau.
Und auch, ja, auch seine Autonomie leben darf, ja,
genau,
weil so viele Grenzen verletzt wurden. Das heißt, Bindung ist bei dir nichts als was Sicheres und Wohliges abgespeichert.
Genau, ja.
Sondern entweder als zu kühl, ne? Ich laufe hinterher, mhm, oder ich werde komplett vereinnahmt und keine Grenzen werden respektiert.
Mhm. Ja.
Und wie macht sich das heute bemerkbar, dieses alte Programm? Also wie fühlst du das denn heute? Du sagtest doch, du hättest jetzt eine Frau kennengelernt, die tatsächlich Single ist, die wohl auch lesbisch ist, ne?
Mhm.
Das heißt, mit der es eigentlich potenziell möglich wäre.
Mhm.
So, und wie spürst du jetzt dieses alte Programm? Also welche, ich sag mal, Dämonen kämpfen denn jetzt in dir?
Also wir lernen uns gerade erst kennen, also es, ja, ist noch nicht so weit fortgeschritten. Also wir kennen uns eigentlich, wir haben uns 2021 kennengelernt, aber da hatten wir Startschwierigkeiten und dann hatten wir, ja, spontan oder ganz sporadisch Kontakt. Und jetzt seit Januar haben wir uns das erste Mal wieder gesehen und ja, machen ab und zu was zusammen. Und ich finde, es ist anders, weil erstens können wir wirklich sehr gut miteinander reden. Wir gehen es langsam an, das war mir total wichtig. Und dadurch, dass sie eine ähnliche Bindungsproblematik hat, dass wir darüber reden konnten, das fühlt sich irgendwie, fühle ich mich da verstanden. Also sie kann es nachvollziehen. Ja, und ich verspreche mir, wenn da irgendwelche Dinge passieren, weil sie es halt kennt, dass wir da uns wirklich gut austauschen können. Das hoffe ich. Und am Anfang hatte ich das Gefühl, das ist zum Glück, hat sich das verändert, hatte ich das Gefühl, wenn ich jetzt hier, weil sie sehr hinter mir auch hinterher war, also sie hat wirklich in der ganzen Zeit immer Kontakt gehalten und ist am Ball geblieben, was ich auch irgendwo total gut finde, hat sich wirklich gedreht, hat sich auch geoutet und all das. Und ja, am Anfang dachte ich, wenn ich jetzt Ja sage, dann hat sie ein Happy End, aber nicht ich.
Warum? Was ist denn das für eine komische Überlegung?
Ja, komisch, ne? Also, was fühlte sich so an? Also,
kannst du da versuchen, mal tiefer zu tauchen an der Stelle? Also sie bemüht sich um dich. Und du bist auch an ihr interessiert. Eigentlich willst du sie auch. Und dann denkst du aber,
das ist, also ich lerne
so nach
sie kennen.
Dem Motto, dann hat sie gewonnen, oder was?
Ja, ja. Ja, also es ist strange, ich weiß. Weil ich halt auch gekämpft habe um die anderen Frauen und es aber nicht... Also nicht gewonnen habe im Sinne von, also es hat nicht funktioniert, es hat nicht geklappt, es gab kein Happy End. Und ja, und sie hat ja auch sich sehr um mich bemüht, ne? Und also es ist quasi eigentlich genau andersrum gewesen. Also ich habe mich in ihr gesehen, glaube ich. Und dachte dann, boah, bei mir ging es nicht. Also es hat nicht funktioniert und wenn ich dann quasi, also es ist...
Ich formuliere es jetzt mal anders. Ja. Ich formuliere es mal so und du spürst mal, ob das irgendwie Anklang in dir findet. Diesmal hatte ich die Macht.
Okay. Ja. Kann gut sein. Überlegenheit.
Genau. Diesmal war ich in der mächtigen und überlegenen Position und wollte das vielleicht mal ein bisschen auskosten.
Also es war ein Gefühl, ne? Also ich habe es gefühlt. Ich habe nicht irgendwie danach gehandelt oder so. Das habe ich nicht. Es war aber nur ein Gefühl, was mir in mir hochkam und das fand ich schon strange. Also und nachdem wir aber uns gut unterhalten haben und ich gehört habe, dass sie eine ähnliche Problematik hat, fiel es mir irgendwie leichter. Also es war so, als wenn irgendwas zwischen uns wegbricht. Also es war, ich fühlte mich ihr zugewandter.
Ja. Reden bewirkt ja oft oder kann bewirken, dass man erlebt, dass man doch Einfluss nehmen kann auf die Beziehung. Ne? Dass man nicht einfach nur ausgeliefert ist, sondern dass man die Beziehung mitgestalten kann. Und deswegen machen viele Bindungsängstliche die Erfahrung, wenn sie anstatt zu mauern oder zu flüchten, reden, dass sie mehr Mitgestaltungsmöglichkeiten haben, als sie von ihrem inneren Kind, von ihren alten Prägungen her dachten.
Ja, absolut, weil in der letzten Beziehung, die ich hatte, das ist jetzt schon ein ganz paar Jahre her, ging das nicht mit dem Reden. Also da war keine gute Kommunikation da. Weder bei ihr noch bei mir, glaube ich. Ja. Und das ist wirklich etwas, was mir total gut gefällt. Dass wir da offen, auch wirklich offen über alles reden können. Also, das.
Gut, das ist jetzt natürlich schon ein Teil der Lösung. Das ist schon ein Teil der Heilung. Das ist die Exit-Strategie. Aber wir wollen jetzt erstmal nochmal dabei verweilen, wo dich deine alte Prägung noch fest im Griff hat. Und eben waren wir dabei, also eigentlich warst du immer in der Ohnmachtposition, diesmal warst du die Mächtigere. Ich drücke es mal so ganz simpel aus, weil es geht oft um so ganz simple Mechanismen. Und ja, ich denke, da waren ja mehrere vielleicht in dir widerstreitende Gefühle. Vielleicht zum einen, endlich habe ich mal den Luxus, jemand ablehnen zu dürfen. Fühlt sich ja auch mal geil an. Nicht immer nur der Arsch zu sein, der irgendwie hinterher läuft und eine Abfuhr kriegt. Also dieses Machtgefühl. Und ich frage dich, ich werfe wieder was in den Raum, nicht, dass sie dann ist wie Oma und ich komme gar nicht mehr raus aus der Nummer.
Also dass sie vereinnahmt ist.
Ja.
Also glaube ich nicht, weil genau das auch ihr Ding ist, dass sie Bedrängnis nicht gut findet.
Nein, du antwortest auf der rationalen Ebene. Ich wollte wissen, was dich emotional am Anfang... Also du brauchtest ja ein bisschen, um über die Brücke zu gehen. Ihr habt es dann durch Reden geschafft und ganz drüber bist du ja nicht. Sonst wirst du ja jetzt hier nicht sitzen, sondern ich ich würde gern verstehen, wie sich dein Programm von früher heute auswirkt. Denn du warst ja nicht hurra, als sie hinter dir her war.
Nee, also für mich war das sogar abgehakt, ehrlich gesagt. Also ich hätte nicht gedacht, dass sie da nochmal ansetzt. Und ich fand das aber auf der anderen Seite aber auch schön. Also es gibt mir so ein Sicherheitsgefühl. Mhm. Das finde ich schon schön, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Und ja, und dadurch, dass ich auch ganz klar gesagt habe, ich weiß noch nicht, ob das passt. Ich möchte dich gerne kennenlernen. Lass uns langsam angehen, weil ich möchte, dass es sich für mich stimmig anfühlt. Ja, also ich bin auch in der letzten Beziehung einfach so reingeruschelt, da war ich noch gar nicht so weit. Also das habe ich jetzt ganz klar, und das war für sie okay. Und das fand ich auch toll. Also sie hat es respektiert und hat nicht gleich das Handtuch geschmissen. So, also das tat mir gut. Ja, und so ein bisschen merke ich auch, dass so diese Angepasstheit bei ihr auch Thema ist. Also sie will mir gefallen, das merke ich schon. Also bis zum gewissen Grade finde ich das auch gut. Nur wenn es halt darüber hinausgeht, glaube ich, hätte ich ein Problem. Also ich brauche schon eine Frau, die mir auch was entgegensetzen kann. Also die auch stark ist, die einen starken Charakter hat. Sonst.
Du bist jetzt die ganze Zeit auf einer sehr gesunden, rationalen Seite, sodass ich dir einfach nur zustimmen kann. Mhm. Wo ist das Muster, was dich beherrscht?
Also ich kann nur aus meiner letzten Beziehung jetzt schauen, ne? Da war es so, dass ich mich sehr schnell eingeengt fühlte. Also da war so ein Erwartungsdruck, den ich fühlte. Und es fühlte sich an wie so ein Fass ohne Boden, weil ich habe von mir gegeben, das, was ich wollte und konnte. Aber es schien irgendwie nicht genug zu sein. So, und dann kamen Beschwerden und schon so Anklagen auch, wo ich dachte so, das ist eigentlich jetzt nicht mein Job hier. Also wir können reden, ne? Du kannst sagen, weil sie sagte, gerade am Anfang der Beziehung musst du doch sehen, wenn ich eine Umarmung brauche. Und da habe ich gesagt, also ich kann es vielleicht mal spüren, aber ich kann es nicht immer sehen. Und das ist, glaube ich, auch nicht mein Job. Also du kannst mir sagen, wenn du eine Umarmung willst, und da bin ich mit Sicherheit die Letzte, die das nicht geben kann, aber das so anzuklagen und da so eine fordernde Haltung draus zu machen, also da merke ich, da geht's bei mir, okay. Da gehe ich steil.
Das macht dich auch richtig wütend, ne?
Ja, das macht mich voll wütend.
Voll wütend, ne? Also mit so Erwartungen fällt dir schwer umzugehen.
Ja, wenn sie so in so einer fordernden Haltung, also wenn man Wünsche ausspricht, freundlich, das ist alles, aber dieses, als wenn nach dem Motto, ich brauche das jetzt und wenn ich es nicht kriege, dann geht es mir nicht gut, und weil es mir nicht gut geht, bist du schuld.
Okay, so, also du bist schuld.
Ja.
Was erinnerst du dich? An was erinnert dich das? Woher kennst du dieses Gefühl?
Ich glaube von meiner Mutter und meiner Oma beiderseits, weil ich aber meiner Oma letztlich auch da sein sollte, ne? Was ich auch nicht immer wollte. Also da war auch so ein Gefühl von, tu mir jetzt was Gutes oder erfüll meine Bedürfnisse. Also sie hat das nicht so gesagt, aber ich habe es gefühlt. Und sie war hinterher auch traurig, oder es hat nicht gepasst ihr, wenn ich Nein gesagt habe oder wenn ich was anderes wollte. Und bei meiner Mutter war es schon auch ähnlich. Also wenn ich was wollte, was für sie nicht passte, dann gab es halt Theater. Also da fühlte ich mich, also diesen Druck zu genügen oder den Druck, das so zu machen, wie es die anderen brauchen von mir, wie es die anderen wollen, obwohl es gar nicht meins ist. Und dann hinterher immer dieses Lautwerden, dieses Stressige, dieses Verärgertsein, das ist das.
Okay. Also. Und damit, denke ich, bist du noch sehr, sehr stark identifiziert. Na? Also das ist so ein richtiger Trigger für dich, oder? Das ist ein
Trigger, ja, voll. Ja.
Und also ich vermute, weil das eigentlich immer so ist mit Menschen, die dieses Thema haben, und das sind nicht wenige, die das Thema haben, dass es durch die Brille deiner Kindheitsprägung, oder ich rede auch gern vom Schattenkind, durch die Brille von deinem inneren Schattenkind und auch durch deine Schattenkind-Ohren, ist es relativ schnell laut bei dir. Also relativ schnell verspürst du einen starken Druck, wo jemand, der dieses Thema nicht hat, sich fragt, was ist denn jetzt passiert? Also es war ja nichts Dramatisches. sind hier beim ganz, ganz zentralen Beziehungs- und überhaupt Lebensthema. Und das ist dieses Thema, wie habe ich es als Kind erlebt, wie mit meinen Bedürfnissen, mit meinen Wünschen und mit meinen Gefühlen umgegangen wurde. Denn wir lernen bei unseren Eltern, bei Mama und Papa, was wir tun müssen, um geliebt zu werden, beziehungsweise ob Liebe einfach nur ein Geschenk ist. Idealerweise ist es ein Geschenk und dann haben wir so das Gefühl, wir werden für das geliebt, was wir sind. Und damit gehen in der Regel auch einher so Erfahrungen wie, ich darf auch durchaus einen eigenen Willen haben, ich kann mal mitverhandeln, meine Eltern hören mir zu. Die sagen zwar nicht zu allem Ja und Amen, die sagen auch durchaus mal Nein, aber ich habe eine Chance, zu bekommen, was ich will. Das heißt, das Kind lernt ganz früh, dass es Beziehungen irgendwie mitgestalten kann, dass es mitreden darf, dass es mithandeln darf, dass es einfach eine Chance hat, auch seine Wünsche und Bedürfnisse erfüllt zu bekommen. Und Kinder, die sich sehr viel anpassen mussten, weil die Eltern nicht in der Lage dazu waren, diese Wünsche richtig zu deuten oder nicht richtig darauf eingegangen sind, also aus welchen Gründen auch immer, so oft an den Wünschen und Gefühlen des Kindes vorbeigehandelt haben, diese Kinder lernen das eben nicht und die haben dann auch später als Erwachsene so einen hohen Anpassungsdruck, weil dieses selbstverständliche Gefühl, Beziehung heißt, ich darf mitgestalten, ich darf auch eigene Wünsche haben, ich darf mal Nein sagen. Was aber auch beinhaltet, ich kann auch mal mit einem guten Gefühl Ja sagen, ohne sofort wieder das Gefühl zu haben, wie früher bei Mama und Papa, ich passe mich jetzt wieder nur an und ich gebe nach und ich unterwerfe mich. Das ist für die alle nicht selbstverständlich. Das heißt, diese ganz normalen Verhandlungen, die mal in einer Beziehung auftauchen, was willst du, was will ich und wir können mal darüber diskutieren und einer gibt nach oder auch nicht, das ist nicht normal. Und dadurch ist auf dem Thema immer sehr viel Druck, auch sehr viel Projektion oft, dass der andere dann schnell als so übermächtig wahrgenommen wird und manipulierend und vereinnahmend. Also da laufen ganz viele alte Filme dann von früher und das macht es für die Betroffenen überhaupt nicht leicht, in Beziehungen zu sein, weil sie sich dann ganz schnell immer so eingeengt fühlen, weil sie eben nicht gelernt haben, sich gut zu vertreten. Aber, und der Aspekt ist mir auch ganz wichtig, es ist für das Gegenüber auch nicht leicht, weil es oft in so einem Kreuzfeuer von Projektionen steht und das Gegenüber es im Grunde genommen auch nicht richtig machen kann. Denn wenn das Gegenüber eben dann auch mal verhandelt, wird es wiederum vom Bindungsängstigen oder Konfliktscheuen ganz schnell wieder als zu dominant und vereinnahmend wahrgenommen. Also da können ganz schnell Teufelskreise entstehen und genau da möchte ich gerne mal den Finger bei der Carla drauflegen. Ich mache jetzt mal ein sehr krasses Beispiel. Ich kann es auch noch ein bisschen abschwächen. Es gibt Menschen, die fühlen sich schon unter Druck gesetzt, wenn sie abends nach Hause kommen und die Frau fragt, Schatz, wie war dein Tag? Dann geht bei denen schon so ein Widerstand an, sag mal, will die mich jetzt kontrollieren oder was? Also was ich sagen will, ist, dass Menschen, die dieses Thema haben, sich ziemlich schnell unter Druck gesetzt fühlen. Und auch schon eigentlich zum Teil sogar bei berechtigten Bitten oder auch bei berechtigter Kritik. Also umgekehrt ausgesprochen, wenn man sehr stark dieses Muster hat, ist es für das Gegenüber, also wäre es jetzt für mich mit dir, nicht so leicht ist, dir recht zu machen, weil ich sehr, sehr vorsichtig, wenn ich irgendwas will, dass du dich bloß nicht wieder unter Druck gesetzt fühlst. Weißt du, wie ich meine? So. Also eine Erwartungsallergie, so möchte ich es mal.
Okay. Ja, lasse ich jetzt mal so stehen. Also kann schon gut sein. Ne? Also ich glaube nicht, dass es so krass ist, dass wenn jemand sich was wünscht oder wir was zusammen machen oder so. Also zum Beispiel, ich mag Zweisamkeit, ich mag Zeit mit mir und ich mag Zeit in der Gemeinschaft. Also ich brauche von allem was. Ne? Und wenn jemand dann ja ausschließlich mit mir Zeit verbringen will, wie das auch in der letzten Beziehung war, dann ist mir das einfach dann zu viel. Ne? Also ich brauche halt wirklich alles. Und
ich mag auch richtig, ich nehme immer Fahrt auf bei dem Thema. Ja. Also ich denke, du gehörst einfach zu den Menschen aufgrund deiner Prägung. Oder ich sag mal so Freiheit und Zweisamkeit, das geht nicht so richtig bei dir unter einen Hut. Ne?
Und ich hätte es aber gerne. Ja. Ich würde super gerne in einer Beziehung mich verbunden fühlen und trotzdem aber gleichzeitig auch das Gefühl haben, dass ich frei bin. Ich hätte gerne beides.
Genau, aber diese Freiheit, die fühlst du, denke ich, am meisten oder überhaupt nur, dass du dich so richtig frei fühlst unter der Bedingung, dass du in dem Moment einfach mal alleine bist?
Kann gut sein, ja, dass ich auch immer wieder mal Rückzug brauche.
Ja.
Und vor allen Dingen auch so, ich selbst zu sein, auch in einer Beziehung. Also ich habe schon auch die Tendenz, dass ich auch gut beim Gegenüber bin und die Bedürfnisse spüre und aufpassen muss, dass ich mich nicht verliere, dass ich halt checken muss, wo sind meine Gefühle oder meine Bedürfnisse und dass ich das dann auch dem entgegenstelle, auch wenn ich vielleicht merke, der andere, den verärgert das vielleicht, da kommt jetzt Gegenwind oder so, weil das kenne ich ja auch von zu Hause, ständig diesen Gegenwind, dass ich das vielleicht versuche zu vermeiden oder halt aber dann voll reinrauche und sage so, So ist es jetzt aber. Also, dass ich da.
Und das ist ein wunderbares Beispiel, wie so also viele Gespenster in deinem Kopf eigentlich wohnen. Also, wie viele Filme da eigentlich abgehen. Aber das ist normal. Und es gibt wirklich viele Menschen, die da ein Muster haben. Dieses Gefühl, erstmal erster Schritt, was weiß ich, Beziehungspartner sitzt am Tisch. Gefühl, ich gucke jetzt eigentlich mehr auf den als auf mich. Das ist ein automatisiertes Programm. Zweiter Schritt, ich muss ja auch mal auf mich achten. Dritter Schritt, ich spüre jetzt vielleicht gerade, dass der Vorschlag, den er gemacht hat, dass ich gar nicht so eine Lust drauf habe. Nächster Schritt, wenn ich das jetzt sage, könnte er ja wütend werden. Oder wenn ich jetzt den Mut habe, das zu sagen, könnte der andere ja irgendwie das nicht wollen. Sage ich das jetzt überhaupt? Dann vielleicht weiteres Kopfgespenst. Doch, ich sag das jetzt. Ich habe ja schließlich auch meine Rechte. So, und bis dahin hat der andere schon feindselige Züge, obwohl noch gar nichts passiert ist, im eigenen Kopf. Na?
Mhm.
Ja. So, dann mutiert der schon zum Feind. Also nur weil ich jetzt mal das Gefühl habe, ich habe vielleicht auf was anderes Lust. Da wird so eine große Nummer draus im Kopf.
Mhm.
Und dann gibt es vielleicht den fünften Schritt, zwei Möglichkeiten. Ich schluck den Ärger, den ich mir gerade selber gemacht habe, runter und sage nichts. Okay, ich passe mich halt an, ärgere mich aber über den anderen, weil ich jetzt fühle, der ist so dominant, schon wieder bestimmt der, was wir machen. Ich habe aber nicht einmal den Mund aufgemacht. Oder ich mache den Mund auf und der andere sagt, vielleicht sogar mit gutem Recht, diskutiert ein bisschen, darf er ja. Und ich denke, da haben wir es ja wieder. Meine Wünsche zählen hier nicht. Das wird sofort wieder diskutiert. Entweder ziehe ich mich jetzt beleidigt zurück oder es gibt Streit. Erkennst du dich darin ein bisschen wieder?
Ein bisschen. Also ich nehme mich schon so wahr, dass ich schon auch sehr stark sein kann, was meine Bedürfnisse anbelangt. Also das ist so eine Ambivalenz, ne? Auch so ein.
Das meine ich mit der Ambivalenz. Ja. Dann zum Teil auch viel zu stark, weil der andere ist ja gar kein Feind.
Ja.
Das ist ja im eigenen Kopf.
Ja, klar.
Also ich sage jetzt mal jemand, der nicht die Problematik hat, um einfach den Maßstab zu setzen. Diskussion. Also gar keine Diskussion. Man sitzt gemeinsam am Tisch, der jetzt nicht dieses Problem hat. Nimmt den anderen wahr, nimmt aber auch sich selber wahr. Ist ein ganz automatischer Prozess, muss auch gar nicht drüber nachgedacht werden. So. Jetzt sagt der eine vielleicht, du, ich habe heute Abend Lust ins Kino zu gehen. Jetzt frage ich, als die ich nicht diese Problematik habe, überlege kurz, habe ich Lust ins Kino zu gehen? Wenn ich Lust habe, sage ich ja. Und wenn ich nicht Lust habe, sage ich, nee, habe ich jetzt nicht so einen Bock drauf. Da mache ich mir aber gar keine Gedanken drum, das sage ich einfach so. Da mache ich keine Gedanken, ob ich jetzt überlegen oder unterlegen will, ob ich jetzt ein Recht dazu habe oder kein Recht dazu habe. Ich sage das einfach so. So, und dann sagt mein Gegenüber vielleicht, oh Steffi, bitte, ich habe so Bock auf den Film, können wir nicht doch ins Kino gehen? So, dann fühle ich mich jetzt aber nicht bedrängt, weil ich habe das Gefühl, ich darf sowieso ich sein und ich darf mich wehren. Das ist jetzt überhaupt kein Angriff auf meine Autonomie, dass der andere jammert. Und dann sage ich, ich habe so überhaupt keinen Bock. Kannst du nicht vielleicht mit jemand anders gehen oder vielleicht morgen oder was auch immer so. Ja, aber ich fühle mich da nicht so wahnsinnig unter Druck. Und der andere ist auch nicht mein Feind, nur weil er mir widerspricht. Und diese ganzen natürlichen Prozesse, die sind bei Menschen, die frühe Prägungen haben, dass sie funktionieren müssen, Einfach nicht selbstverständlich.
Ja, das ist genau der Punkt. Es ist nicht selbstverständlich. Also ich denke dann so, hoffentlich nimmt das nicht persönlich.
Ja,
also hoffentlich nimmt das nicht persönlich, da wenn ich jetzt so und so. Oder wenn ich jetzt mal klein beigebe und sage, ja, dann muss ich aber gucken, dass ich das dann irgendwann auch wieder ausgleiche. Dass ich da, also
krass. Allein das Wort klein beigeben. Ja. Das käme mir gar nicht in den Sinn, dass ich mich kleiner mache, weil ich dem anderen zuliebe ins Kino gehe. Das ist gar nicht in meiner Erlebniswelt. Aber genau darum geht es. Überlegen, unterlegen, gewinnen, verlieren. Das sind so die Kategorien. Und das ist so ein gutes Beispiel, auch wenn ich jetzt sehr viel geredet habe, aber Murm ist ein wunderbares Beispiel, wie diese Prägungen so ganz automatisiert funktionieren.
Ja. Ja, und vielleicht ist das auch genau die Angst, dieses Stressding. Also ich glaube, mein Nervensystem war auch sehr immer angespannt zu Hause. Also es war immer ganz viel los und dachte, oh Gott, was kommt jetzt schon wieder? Was wollen sie jetzt? Oder was geht eben doch nicht so, wie ich es wollte? Und dass ich dann vielleicht auch deswegen auch immer wieder Freunde angezogen habe, die gar nicht, wo es gar nicht möglich war. Also so eine Art Vermeidungsstrategie kann ich mir auch vorstellen, weil ich eben... Klar. Gar nicht weiß, so wirklich, wie geht's denn harmonisch? Also wie läuft das ab?
Auf der einen Seite konntest du deinen Bindungswunsch leben, du warst verliebt. Ja. Du hattest das schöne Bindungsgefühl. Auf der anderen Seite beschützt du deine Autonomie. Mit diesen Frauen musst du nicht diskutieren. Die wollen gar nicht so viel, als dass du da überhaupt in die Situation kommst, Bedürfnisse verhandeln zu müssen. Was dir ja so schwer fällt. Also ich meine, das ist deine ganz tiefe Prägung. Du kannst nicht du selbst sein und in einer Beziehung.
Ja, ich glaube schon, ja. Und da nehme ich halt lieber diesen Ablehnungsschmerz in Kauf, ne? Weil das war schon übel. Also das war schon sehr heftig. Und also ja.
Im Zweifel bist du lieber frei, als für die Bindung dich selbst zu verlieren. Es war so ein bisschen ein Fragezeichen dahinter. Da war jetzt so ein Vorschlag, ob das stimmen könnte.
Ja, und halt auch, ich glaube, ich habe so einen Glaubenssatz bei meinen Eltern, weil die Beziehung war, also die haben sich auch ständig gestritten. Und so, das will ich nicht. Und dann lieber bleibe ich allein. So, und weil ich ja nun wirklich nicht so mitbekommen habe, wie es auch anders geht. Also ich sehe es schon bei anderen, klar. Aber so dieses selbst wirklich so vorgelebt bekommen haben und selbst es so mal gelebt zu haben, das habe ich noch nicht, leider. Und
da fehlen dir so ganz die Maßstäbe, ne?
Ja, genau. Also ich bewundere das immer, wenn Menschen so lange zusammen sind und wirklich auch so harmonisch. Und ich meine, da gibt es immer was, klar, aber auch in meinem Bekanntenkreis, nur Freundeskreis, wo ich denke so, boah, da geht schon sicherlich auch mal die Post ab, aber trotzdem stehen die zusammen und das finde ich großartig.
Weißt du, was der Punkt ist? Und das hast du halt bei deinen Eltern nicht erlebt, weder als Vorbild als Ehe, noch als Kind in deiner Beziehung zu deinen Eltern und zu deiner Oma. Dieses Urvertrauen in die Bindung.
Korrekt.
Also ich sage es jetzt wirklich auch mal persönlich und privat, wenn mein Mann und ich uns streiten oder kappeln oder sonst was, dieses Vertrauen, dass wir zusammen sind, das ist einfach gesetzt. Mhm. Und auf diesem Hintergrund kann man sich ruhig mal in die Wolle kriegen oder auch mal im Ton vergreifen. Das nimmt man sich gar nicht hinterher so groß übel, weil dieses Grundvertrauen da ist. Und wenn das Grundvertrauen nicht da ist, dann wird alles so bedrohlich.
Ja.
Also oder gefährlich dann, ne? Diese Bindungssicherheit, ne? Wenn die so fehlt.
Ja, absolut. Ja, und ich dachte eigentlich, also ich habe zu Hause mit meiner Mutter, wir haben ständig gestritten, also die hat mich wirklich auf die Palme bringen können. Und ich dachte, wenn ein Kind streitet und schon auch abgeht, dass es eigentlich dieses Gefühl hat, dass es sicher ist, weil sonst würde es ja gar nicht so wütend sein, so losgehen. So, das war eigentlich, da dachte ich so, na, vielleicht habe ich ja doch, fühlte ich mich ja doch irgendwo sicher. Weißt du, also, weil wir haben uns wirklich ganz oft gestritten. Also
du hattest halt immer die Oma, auf die du ausweichen konntest.
Bis zu einem gewissen Grad, ne? Ja. Also oben war es nicht wirklich sicher, weil es war zu viel. Und unten, ja, auch mit meinem Vater. Also mein Vater war...
Ja, aber die Oma, da war es ja immer unterm Schutzschirm, oder?
Also was meine Eltern anbelangte, klar, wenn es unten Streit gab, bin ich hoch, ne?
Genau. Ja. Insofern hattest du ja schon einen Ausweichhafen.
Ja, ja, den habe ich auf jeden Fall gehabt.
Das meine ich. Insofern konntest du dir schon erlauben, wütend zu sein, wenn du dich ungerecht behandelt gefühlt hast. Ja. Das wäre nochmal anders gewesen, wenn du die Oma nicht gehabt hättest.
Wirklich, ja, wirklich. Ja, ja.
Und es gibt natürlich auch Kinder, die einfach durch das Temperament, was ihnen in die Wiege gelegt wurde, Bindungssicherheit oder nicht, so wütend werden, wenn sie Ungerechtigkeit
absolut
verspüren. Das sind so die Kämpfernaturen.
Ja, total, genau, absolut. Also ich
das
konnte
sind
es nicht.
Die geborenen Revolutionäre.
Ja, wahrscheinlich, genau. Also ich konnte es nicht haben, wenn ich irgendwas anders. Also in der Küche war sie Chefin, klar. Und wenn ich irgendwas machen sollte, dann habe ich es einfach so gemacht, wie ich es kannte, wusste. Und es war immer irgendwie, es wurde immer gemeckert. Es wurde ganz viel geschimpft und gemeckert. Und da dachte ich so, ne. Also ja. Ich habe das nicht, vielleicht war ich dann noch ohnmächtig oder so, ich bin laut geworden. Also ich wollte, dass ich gehört werde, dass ich gesehen werde. Ja, und dann ist sie auch, wenn wir uns so in der Wolle hatten, ist sie zum Vater und hat es gesagt, dass sie das kaum noch aushält und dass ich so frech bin. Und dann kam der Vater und hat mit mir geschimpft. Also er ist mir dann schon auch ab und an in den Rücken gefallen. Also so fühlte es sich für mich an. Also es waren wenige Male, wo er ihr ein paar Takte gesagt hat. Ne?
Also du standst ja eigentlich bei deinen Eltern auf verlorenem Posten.
Wahrscheinlich, ja.
Ja. Und ich glaube, dass da einfach auch eine Menge Wut in dir ist.
Ja, und auch wenn mir selber etwas nicht gleich gelingt, dann werde ich relativ schnell wütend. Also ich versuche das schon auch, ne, daran zu arbeiten. Also bei mir selber ist das schon so, ja. Wenn es nicht gleich passt oder nicht gleich irgendwie funktioniert, dann werde ich schnell sauer mit mir.
Ja, wenn du so die Kontrolle ja eigentlich in dem Moment auch verlierst, ne? Also wenn du Sachen nicht im Griff hast.
Ja, ja.
Aber halten wir mal fest, dieses Grundgefühl, ich darf verhandeln, meine Bedürfnisse zählen, ich habe eine gute Chance, wenn ich was sage, gehört zu finden. Und meine Grenzen werden respektiert. Es ist genau das, was, glaube ich, für dich nicht selbstverständlich ist.
Mhm. Ja, und wenn es dann passiert, dann finde ich es ganz komisch. Ja, also da denke ich so, hä? Warum? Also da denke ich dann, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, aber dann fühlt sich das ganz komisch an, wenn das dann plötzlich passiert. So als wenn die sich anpasst. Als wenn die sich zu sehr anpasst. Obwohl ich ja eigentlich, also obwohl sie ja nur eine gewisse Grenze einhält, ja, was ja eigentlich toll ist, und dann kommt aber gleich das Gefühl, wieso geht sie denn jetzt hier dann so mit? Also dann vermute ich sofort dann, dass sie sich anpasst. Und das finde ich irgendwie total dann auch wieder doof.
Also jetzt wird es aber wirklich kompliziert mit dir. Ne? Oh je. Also dir kann man es ja nicht recht machen. Es gibt hier nur zwei Möglichkeiten.
Es ist alles nur, was in mir vorgeht.
Ich weiß.
Also ich kommuniziere das nicht aus. Ich check das schon, dass es komisch ist. Und also ich arbeite da schon an mir, ne? Also ich würde das nicht irgendwie rausplatzen.
Ja, aber irgendwie kommst du ja also um die Ecke dann doch. Aber jetzt stell dir das mal vor, was du dir sagst. Das musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen. Mhm. Also wenn jemand sich nicht anpasst, also dann fühlst du dich sofort in deinen Grenzen verletzt und passt sich jemand an, dann kommt dir das suspekt vor. Mhm. Da denkst du, irgendwas stimmt da doch nicht.
Tja, aber
es ist ja halt alles Projektion.
Mhm. Ja, ja, absolut, ja. Und das merke ich ja auch. Also ich merke ja schon, wenn ich projiziere. Ich meine, wir projizieren ja alle täglich. Also ich merke das. Das ist ja schon mal gut. Und gucke dann auch, dass ich es wieder, also dass ich es gar nicht erst rüberbringe, sondern dass ich es in mir kläre. Ne? Also das.
Ich habe gerade so eine spontane Idee. Also ich erfinde ja manchmal so spontan Interventionen. Und jetzt habe ich gerade mal wieder so eine Idee. Weil, was du ja machst, weil du von Kindesbeinen auf trainiert bist, ist ja im Grunde permanent zu interpretieren und die Antennen auszufahren. Mhm. Musstest du ja als Kind. War ja eine Überlebensstrategie.
Ja, genau.
Wie ist Mama heute drauf? Wie ist Papa drauf? Wo steht Oma? Wo lauert sie wieder? Weißt du so? Was wollen die wieder alle von mir? Mhm. Und wie komme ich hier durch?
Mhm. Ja, genau.
Das heißt, du hast wie alle Kinder in dieser und die ähnlichen Situationen, also alle Kinder, die sich in irgendeiner Form zu stark anpassen mussten, viel zu viel Antennen entwickelt. Und das Problem mit diesen Antennen ist, dass sie nicht immer alles richtig aufnehmen. Das heißt, du hast natürlich auch Projektion, Fehlinterpretation.
Ja.
Ich glaube, was dich mal unheimlich entlasten würde, alles mal einfach nur wörtlich zu nehmen.
Ja.
Ja. Einfach das mal sein zu lassen.
Genau.
Ne? Also würde du, mich, ich mache jetzt nochmal das Beispiel auf von vorhin. Du sitzt mit deiner Freundin am Tisch, die sagt, hast du Lust ins Kino zu gehen? Du spürst kurz in dich. Wenn du Lust hast, dann sagst du ja, können wir gerne machen. Wenn du keine Lust hast, sagst du nein. So. Und dann wird sie ja irgendwas sagen. Interpretier es nicht.
Ja, nicht mitdenken mit dem anderen.
Gar nicht. Weil du bist natürlich viel zu schnell dabei, auch ständig Sachen da rein zu projizieren oder dem eine Bedeutung beizumessen. Das Schwierige ist ja auch an konfliktscheuen Menschen, die es eigentlich anderen recht machen wollen, dass sie manche Sachen viel zu groß wahrnehmen. Also wenn die Freundin jetzt ein bisschen quengelt, auch bitte lass uns doch. Denn sie darf ruhig ein bisschen quengeln. Du musst das nicht so groß... Du brauchst das nicht so groß zu machen. Sie manipuliert mich jetzt, sie setzt mich total unter Druck, sondern einfach nur. Und du hast jederzeit das Recht, dich abzugrenzen.
Das ist der Punkt, genau.
Jederzeit.
Das ist der Punkt. Ja.
Aber auf der Basis darf man auch mal Ja sagen, ohne das Gefühl zu haben, jetzt habe ich verloren oder mich unterworfen.
Ja, das ist der Punkt. Genau, egal was da drüben abgeht, dass ich das nicht zu mir nehme. Ich glaube, dass
du dich dafür nicht immer verantwortlich fühlst. Dieses elende Ich bin schuld, wenn die andere schlecht drauf ist.
Ja, genau das. Also ich weiß, vom Kopf her weiß ich das alles. Das habe ich ja in der letzten Beziehung habe ich auch gesagt, es ist nicht mein Job. Ne, aber das Gefühl, was ich dann habe, das Gefühl ist dann nicht eben neutral, wie es vielleicht bei einem anderen Menschen ist, der das nicht hat, sondern das macht schon was mit mir. Ne? Und dann versuche ich das irgendwie doch wieder auszugleichen. Und gehe dann halt wahrscheinlich doch wieder über meine Grenzen. Ja.
Also das Schuldgefühl, mit dem Schuldgefühl, mit dem manipulierst du dich dann immer.
Ja, ich fühlte mich, also ich hatte auch ein schlechtes Gewissen mit meiner Oma, ne? Wenn ich dann mich so abgegrenzt habe und mich wirklich freigeboxt habe. Und dann habe ich gespürt, wie traurig sie war. Also sie war auch dann wirklich beleidigt und bockig und ich habe dann wirklich dieses schlechte Gewissen gehabt, ne?
Ja, dieses Gefühl, ich bin schuld, dass Oma traurig ist.
Ja, absolut. Genau, voll, ja.
Da habe ich noch eine gute Intervention für dich, weil ich meine, das geht ja auch ganz vielen Leuten so. Also das ist ja ganz übel, wenn Kinder so über Schuldgefühle erzogen werden, ja? Und vor allen Dingen, wenn die Eltern den Kindern vermitteln, du bist jetzt schuld, dass Mama traurig ist. Ne? Was weiß ich, mache jetzt ein ganz plumpes Beispiel. Kind schreibt eine schlechte Note, Mama ist traurig. Das ist scheiße. Ne? Mama kann wütend sein, hätte sich mal mehr auf den Arsch setzen, ne? Hätte mal dich mal angestrengt. Damit kann ein Kind leben, aber eine traurige Mama, von der kann man sich nicht abgrenzen. Und dann kommt sofort dieses Gefühl, ich bin schuld, dass Mama traurig ist, weil ich nicht gut genug war. So. Aber jetzt bist du ja erwachsen. So. Und von heute aus kannst du ja verstehen, dass das nicht okay war von deiner Oma oder nicht okay von deiner Mutter. Und was du jetzt machen kannst im Nachhinein, ist, dir einzelne Situationen nochmal hervorzurufen, an die ich gut erinnern kannst, wo die Oma traurig war, die Mama sonst wer, und dir ganz bewusst machen, dass das deren Fehler war und nicht dein Fehler. Also, dass die Oma für ihre Trauer verantwortlich ist, dass das nicht okay ist, dass es ihr Problem ist, wirklich ihr Problem, und ihr das auch verbildlichst, es zu ihr rüberschiebst, dein Problem, Oma, und dir ganz auf einer tiefen Ebene klar machst, ich war da nicht der Fehler, ich war okay. Ne? Ich durfte meinen Freiraum beanspruchen, ich durfte meine Bedürfnisse haben. Und wenn Oma darauf, auf natürliche kindliche Bedürfnisse mit Trauer reagiert oder Jugendliche, dann ist es ihr Problem. Und dass du dir das wirklich nochmal visualisierst und das den Bezugspersonen wieder vor die Tür stellst und auch wirklich nochmal fühlst, wie sich das anfühlt, schuldenfrei zu sein. Also, dass man okay ist, dass man auf der richtigen Seite steht. Weil damit kannst du dir nachträglich nochmal so alte Kindheitswunden überschreiben.
Ja, einen neuen Film drehen.
Die auf einer tiefen Ebene klar machst, ich war nicht der Fehler.
Ja.
Weil das ist diese alten Sachen wirken ja bis heute. Damit manipulierst du dich selber mit den Schuldgefühlen.
Ja, absolut.
Ja. Und das ist der Beziehungsebenboden, auf dem für dich alles kompliziert ist. Kompliziert ist, die Richtige zu finden. Und es auch kompliziert werden kann in der Beziehung, weil du es in deinem Kopf kompliziert machst.
Ja, also es ist wirklich die Frage, wie erkenne ich meine ideale Partnerin? Also das ist wirklich, da checke ich und gucke und das ist.
Ich vermute, weil die Fantasie ist, wenn sie ideal ist, brauchen wir ja nie über irgendwas zu diskutieren, dann passen wir 100% zusammen und ich komme gar nicht in die Ebene.
Ja, wobei ich diskutiere schon super gerne, ne? Also das ist schon so. Also ich mag Sachen schon auch besprechen und auch gerne diskutieren. Das war auch bei meinem letzten Versuch, da war mir das zu wenig. Also da merkte ich echt, boah, ich will hier mal wirklich richtig von 0 auf 100 gehen. Also ich mag tiefe Gespräche total gerne, wo auch wirklich was bei rumkommt und das war da viel zu oberflächlich. Also das brauche ich schon. Ich brauche jemanden, der mir was dagegen setzt. Das ist mir schon sehr wichtig, ne?
Weil dir das dann wiederum Beziehungssicherheit gibt, dann weißt du, woran du bist.
Ja.
Dann brauchst du nicht ganz so viel zu interpretieren.
Ja, genau, ganz genau, das ist der Punkt. Also reden, ich glaube Kommunikation, was ja zu Hause überhaupt nicht funktioniert hat, gar nicht. Null. Und wenn wir uns gestritten haben, es gab auch keine Versöhnung oder irgendwas, gar nicht. Null. Also ich weiß noch, da war ich oben in meinem Zimmer und habe total geweint. Und dann bin ich runter, weil ich so eine Verbundenheitsgefühl, also ich wollte Verbindung, ich wollte Versöhnung. Ja? Und dann bin ich runter und meine Mutter war im Schlafzimmer, ich bin rein und sie lag mit dem Rücken zu mir und ich habe gefragt, Mama, schläfst du schon? Es kam nichts. Also ich war total, es kam nichts und ich bin wieder hoch und habe weitergeheult. Ne? Also es wurde nicht drüber geredet, Teppich hoch, drunter, am nächsten Tag ging es so weiter wie vorher. Also Also das ist etwas, was ich lerne. Klar, in Freundschaften, Bekanntschaften funktioniert das schon gut, aber in Beziehungen halt, ne? Wenn es wirklich um was geht, in so einem Zweierding.
Genau. Ja. Und die Suche nach der idealen Partnerin ist immer natürlich ein typisches Zeichen von Bindungsangst, weil du findest immer irgendwo den Haken.
Klar.
Und dann hast du wieder einen Vorwand, aus der Nähe rauszugehen, ne? Weil dieses Verhandeln können ist auf der einen Seite ist das eben ganz, ganz wichtig. Also, dass du das Gefühl hast, ich kann in der Bindung und trotzdem ein freier Mensch sein. Und da ist natürlich auf der tiefen Ebene auch das Selbstwertgefühl gefragt. Bin ich überhaupt liebenswert, wenn ich mich auch mit meinen Wünschen, Grenzen und Bedürfnissen einbringe?
Ja, muss ich nicht mit Stress rechnen. Das ist es. Das ist das. Also muss ich nicht, ist nicht wieder Theater.
Ja, genau.
Und das ist, glaube ich, das ist mir zu viel dann. Dann denke ich so, boah, das brauche ich nicht. Da bin ich lieber mit mir.
Und da ist es eben schwierig, weil es wird immer mal wieder Theater geben. Und wenn du dann sofort dicht machst oder du wirst Sachen als Theater erleben, die vielleicht deine Freunde nur als mal einen kurzen Schlagabtausch siehst, ne?
Ja.
Und wenn du dann sofort dich machst und sagst, kannst mich mal, ich brauche wieder meine Ruhe, ich brauche keine Beziehung, dann ist auch schwierig.
Ja,
ne?
Nee, das will ich nicht. Also es ist mir schon klar, dass nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Ganz klar. Ne? Ich brauche einfach dieses Fundament, dieses Vertrauen, dass man am Überbau quasi, da kann was wackeln, aber das Fundament ist einfach da. Das Vertrauen brauche ich, glaube ich. Wenn ich das habe und das hoffe ich im Kennenlernen, dass sich das stärkt. Dass ich mich dann auch öffnen kann und fallen lassen kann. Ja.
Was braucht es da deinerseits, dass du mehr vertrauen kannst?
Was ich geben muss, was ich brauche, damit ich vertrauen kann.
Auf deiner Seite, nicht was der andere dir geben muss, sondern von deiner Seite. Letztlich ist es ja deine Entscheidung, ob du vertraust oder nicht.
brauche ich von mir? Ja, dass ich mich so anerkenne, wie ich bin. Dass ich mich so nehmen kann, wie ich bin. Dass ich gut bin, so wie ich bin.
Genau. Warum ist das so wichtig, um vertrauen zu können?
Ja, wenn ich in meiner Mitte bin und ich weiß, ich bin gut so, wie ich bin, dann kann die andere vielleicht irgendwas doof finden, aber trotzdem gerade ich nicht ins Wanken, genau, weil der Anker in mir ist. Und dann kann ich halt locker sagen, du, das habe ich jetzt gar nicht so gemeint oder ich war jetzt gar, ne, das war gar nicht meine Absicht. Genau. Ich wollte dich jetzt gar nicht so, ne? Aber für mich ist das, passt das jetzt so nicht oder für mich passt das eben gerade so.
Genau.
Also mir ist wichtig, dass wir einen Konsens schon irgendwo finden, der für beide auch gut ist.
Aber dafür musst du erstmal wissen, wo du stehst. Mhm. Und dafür ist die Voraussetzung, dass du sagst, ich bin okay, wie ich bin.
Ja. Ja. Daran arbeite ich.
Ja. Okay, ich denke, wir müssen an mich dem Ende zu kommen. Was ist so, was du jetzt für dich mitnimmst aus dem Gespräch?
Ja, dass der Anker in mir ist. Dass es wichtig ist, dass ich dort mehr Selbstvertrauen finde und mich und mehr quasi so eine Selbstwertstärkung, ja, versuche, mehr den Selbstwert in mir zu sehen, zu finden, dass ich vieles nicht so groß machen soll, dass ich das einfach auch mal so stehen lassen soll und nicht zu viel reininterpretieren soll. Ja, und halt einfach weiß, ich kann Nein sagen, ich kann Grenzen setzen und es ist okay für mich und es ist im Grunde auch nichts Schlimmes für die andere, so, weil die ist ja auch erwachsen, die kann ja auch sagen, du, so und so. Also man kann da ja wirklich im Miteinander sich irgendwo daran langhangeln, ne, wohlwollend, dass sie ist nicht meine Feindin und ich bin nicht ihre, so, also das ist so eine wohlwollende Haltung.
Und sie ist weder Oma noch deine Mutter.
Genau.
Na, wo sie es immer so vermischt dann, die Vergangenheit mit der Gegenwart.
Ganz genau, ja. Ja, sie hat damit nichts zu tun. Mit nichts. Sie weiß von nichts, sie kann für nichts.
Genau.
Ja, korrekt. Mhm.
Gut, danke dir. Also ich denke, ihr seid aber da auf einem guten Weg, dass ihr im Gespräch seid. Das ist nämlich immer der Königsschlüssel. Also wenn beide reflektiert sind und beide diese Problematik auf einer Metaebene besprechen können, das ist Gold wert.
Ja, genau. Und genau das ist der Punkt. Das ist wirklich anders als sonst. Das merke ich, da ist wirklich ein Entwicklungsschritt passiert in mir. Und deswegen ziehe ich wahrscheinlich auch jemanden an, der auch woanders steht. Also deswegen, das steht, glaube ich, schon unter einem guten Stern.
Klasse. Ja. Dann wünsche ich euch ganz, ganz viel Glück.
Ja, vielen, vielen Dank.
Sehr gerne.
Danke dir.
Ja, das war ein ganz interessantes Gespräch mit der Carla. Wir fingen ja eigentlich mit dem Selbstwertgefühl an, also da, wo sie sagte, sie möchte eigentlich von sich überzeugen. Und da hätten wir natürlich auch tief tauchen und bei bleiben können. Ich habe mir jetzt bei der Carla allerdings so ein bisschen einen anderen Aspekt ausgesucht, mehr auf den fokussiert, dass nämlich ihr grundsätzliches Gefühl, dass sie sich in Beziehungen nicht richtig frei äußern kann, dass sie einen enorm hohen Erwartungsdruck oft verspürt und da im Grunde innerhalb der Beziehung keine richtige Entscheidungsfreiheit verspürt und diese dann entweder zu wenig oder zu stark vertritt. Und ich denke, dass das bei der Carla eben wirklich auch ein zentraler Punkt in der Beziehungsgestaltung ist. Und bin ziemlich gespannt, wie sie sich damit weiter bewegt. Aber ich glaube, dass sie und ihre Freundin auf einem guten Weg sind, weil sie nämlich das Goldrichtige tun. Sie reden miteinander und sie sind aufgrund dieser oder über diese Problematik in einer Metakommunikation. Und das ist oft wirklich der Weg zur Lösung oder um ein großes Wort in den Mund zu nehmen, zur Heilung. Und ich drücke den beiden wirklich fest die Daumen. Aber jetzt hören wir noch mal rein, wie es der Carla seit unserem Gespräch ergangen ist. Ob sie noch mit ihrer potenziellen Partnerin zusammen ist oder richtig fest zusammengekommen ist oder vielleicht auch nicht.
Hallo, liebe Steffi. Ich möchte die Gelegenheit nutzen und mich ganz herzlich für die Einladung und das lehrreiche Gespräch bedanken. Ja, jetzt sind ein ganz paar Tage vergangen und ich bin dran, mich meinem Schattenkind zuzuwenden und auch deine Ideen aus dem Podcast umzusetzen. Ja, und was mir so besonders hilft, sind deine klaren und offenen Worte, die mir ja mögliche Auswirkungen meiner Prägung in einer Zweierbeziehung sehr deutlich aufgezeigt haben und ja, die ich nun stärker auf dem Schirm habe. Und das gibt mir Zuversicht, dass ich mich schneller ertappe und auch umschalten kann. Ja, und es tut gut zu wissen und nach auch zu merken, dass wenn ich den Anker in mir setze, dann auch vieles leichter und wohlwollender ablaufen kann. Und das fühlt sich richtig gut an. Ja, in diesem Sinne, vielen, vielen lieben Dank dir und ja, auch alles Liebe für dich, Steffi. Ciao, ciao.
Ja, und das nächste Mal ist Marc bei mir. Und Marc befindet sich in einer richtig massiven Lebenskrise. Vor ein paar Monaten war sein Leben noch in Ordnung und er war überglücklicher Vater. Und sowieso, seine Welt war heil. Und dann erfährt er, dass seine Welt alles andere als heil, nämlich ganz schön kaputt ist. Und worum es sich da dreht und was Marc machen kann, um wieder Boden unter den Füßen zu bekommen, darum geht es das nächste Mal. Und euch allen danke ich herzlich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, eure Steffi. Stahl aber herzlich, der Psychotherapie-Podcast mit Stefanie Stahl. Ein Podcast von RTL Plus, produziert von Auf die Ohren. Produktion Jonathan Rauer, redaktionelle Leitung an Groß.